Gut. Ich finde es schön, wieder hier zu sein. Was steht hier? Was? Aber ach nee, ist egal. Wisst ihr, was mir neulich passiert ist? Ich musste mal tägliches Geschäft erledigen, bin aufs Klo gegangen. Ja, ihr kennt mich. Und ich habe mein Handy mitgenommen, das könnte ja länger dauern. Da war der Akku leer. Eins kann ich euch sagen, wir haben 257 Fliesen. Ja, ist so. Sind eigentlich irgendwelche SPD-Wähler unter uns? Mal ganz ehrlich. Ich habe nichts gegen die SPD, aber ich weiß, dass der Eierlikör von meiner Oma mehr Prozente hat, als die diesmal bei der Wahl kriegen. Ist gemein, oder? Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Was habe ich euch heute mitgebracht? Heute ist ja Erntedankfest. Und eine passende Predigt zu Erntedank, finde ich eigentlich, passt immer alles. Dankbar sein ist Fundament. Ich habe euch mal heute ein bisschen was mitgebracht über Fundament. Ich mache das mal so als Theologe, so wie man das mal im Studium auch gelernt hat. Werde ich ein paar Sachen mal an einer Flipchart, mal keine PowerPoint, euch präsentieren. Was ist denn unser Fundament im Leben? Also die, die mich noch nicht kennen, man darf lachen, man darf engagiert sein in der Predigt. Nicht nur der vorne, sondern ihr dürft auch antworten. Also was ist Fundament im Leben? Jesus Christus. Dazu nur Amen. Wie sehen es viele christlich erzogene Menschen, sage ich jetzt mal. Fundament kann sein, ich muss die Bibel lesen. Das ist mein Fundament, immer in der Bibel zu lesen. Ich muss versuchen, mein Leben richtig zu machen. Ich muss versuchen, alles richtig zu machen, dass ich nicht irgendwie schlecht rede, sündige, mal in dem biblischen Jargon zu bleiben. Ich muss alle Gebote halten. Die Gebote sind mein Fundament, gibt's Menschen. Wie sehen das so? Ist Fundament wichtig für uns? Ja. Viele haben Fundament ihre Finanzen, ihre Arbeit, jetzt draußen auf der Welt, mit dem sie sich identifizieren, was für ein Auto ich fahre, ob ich ein großes Haus habe, ist das neu, ist das alt. Das ist für die Leute ein Fundament. Woher kommt denn ein Fundament? Jetzt für uns gesehen. Durch? Oder worauf bauen wir das? Ich meine, ihr habt schon Jesus gesagt, das ist richtig. Aber wir durch den Glauben und durch Gnade, ja, Beziehung. Genau, Beziehung ist ein großer Bestandteil. Eigentlich Beziehung ist, wer baut von euch? Hier, der, hast du gebaut? Wie heißt der jetzt aufgenommen wurde? Mario, hast du gebaut oder ein Haus übernommen? Haus übernommen. Okay. Wie ist es, wenn man baut? Ein Freund von mir hat ein Haus gebaut. Wie ist es? Die baggern erstmal so ein Riesenloch. Riesengroß. Und dann fangen die an, das Fundament reinzumachen. Und da ist für mich eigentlich der Glaube, ja, ich muss irgendwie glauben an Jesus. Das heißt, er hat sich mir irgendwie im Leben ja gezeigt. Und dann fange ich aber eigentlich als erstes an, Beziehung zu ihm bauen. Oder? Ihn kennenzulernen. Das ist genauso, wie ich meine Frau damals kennengelernt habe. Einfach, wer bist du, was machst du, was sind deine Hobbys? Jesus, dein Hobby ist uns zu lieben, das ist cool. Oder? Ja, aber erstmal Beziehung bauen. Und daraus wächst der Glaube mehr und mehr. Das Fundament setzt sich besser, es wird noch eine Ladung drauf gemacht, Zement. Jetzt mal beim Hausbau, wird auch Zement genommen, oder? Ich habe noch nie ein Haus gebaut. Ich war immer nur dabei, habe zugeguckt. Und warum ich die Flipcharten alles mitgebracht habe, ist, wo sehen wir denn Jesus? Also wenn die Beziehung zu Jesus das Wichtigste ist und unser Fundament, der Grundstein von allem ist, wo sehen wir Jesus am deutlichsten? Ja, Alltag, aber ja, kleiner dezenter Hinweis gerade. In der Bibel, und zwar wo in der Bibel? Ezekiel. Neues Testament. Und wo im Neuen Testament? Genau, in den, ich hoffe, in den Evangelien sehen wir Jesus Christus am deutlichsten, oder? Warum nicht in der Apostelgeschichte und in den Briefen? Weil er da schon bei Papa ist, bei Gott ist. Und der Heilige Geist an seiner Stelle hier ist. Deshalb sehen wir Jesus Christus in der Bibel am deutlichsten in den Evangelien. Das soll ein A sein. Und zwar, die Evangelien sind... Ach so, ja. Genau, die Evangelien sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und wisst ihr, wie viele Kapitel dieses ganze, diese Evangelien zusammen haben? Hä? 89 Kapitel. Hell? Ist interessant, oder? Also das macht man im Theologiestudium. Man zählt Wörter. Ja. 89 Kapitel fassen alle Evangelien zusammen. Warum? Also ich habe vorhin mal sortiert, von sechs Stiften sind drei übrig geblieben. Naja, so gut ist er auch nicht, aber dann nehmen wir mal als nächstes grün. Okay. Und jetzt, wenn wir anfangen, in den Evangelien zu lesen, ist als erstes was beschrieben? Jesus Geburt. Und dieses ganze Drumherum sind wie viele Kapitel? Also ich spreche jetzt mal von Jesus Geburt an, bis er angefangen hat, seinen Dienst zu vollbringen. Das sind, wie viele Jahre, wisst ihr das? 30. Und jetzt ratet mal, wie viele Kapitel in den ganzen Evangelien das beschreibt. Nee, nicht ganz. Also, kann man das lesen? Freunde der Nacht. Ja, die Stifte sind nicht so gut. Mal gucken, ob der andere vielleicht doch noch von hinten geht. Also von Jesus Geburt bis zu seinem Dienst sind insgesamt wie viel Jahre, haben wir gesagt? 30 soll das heißen hier. Der ist auch nicht gut. Kelle. Lustig, ja? Wie viel Kapitel, was haben wir gesagt? 4. Wir sprechen von 4 Kapitel. Wow. 4 Kapitel in 30 Jahren zusammengefasst. Das heißt quasi, ist nicht viel, oder? Nee. Wenn wir jetzt aber von Jesus Dienst, als er angefangen hat, seinen Dienst zu tun, bis quasi, bevor er gestorben ist quasi, bis die letzte Woche, die anbricht, wisst ihr, wie viele Kapitel das sind? Also wir sprechen von wie vielen Jahren in der Zeit, bis er zum Kreuz gegangen ist quasi? 3 Jahre. Genau. Immer wieder das. Also von 30 Jahren bis 33 Jahre sind wie viele Kapitel? 85. Wow, fast knapp daneben, ist auch vorbei. Ihr fragt euch, wo will er eigentlich hinaus? Ich will euch nur mal was zeigen mit den Zahlen gleich, das komme ich nachher drauf. So, wir haben jetzt hier 55 Kapitel in 3 Jahren. Das ist schon viel, oder? Und jetzt reden wir von der letzten Woche in Jesus sein Leben auf Erden. Wie viele Kapitel sind das? Genau. Woche, soll ein C sein. Sind, was haben wir gesagt? 30 Kapitel. So, ich muss immer mal drauf gucken, nicht, dass ich einen Fehler mache. Das bedeutet quasi, wenn man es mal drauf guckt, wo legt Gott in den Evangelien den Schwerpunkt? Wo legt er den Schwerpunkt? Letzte Woche? Oder hier? Wenn wir sehen, 89 Hammer, da sind die 100%, wo wir ausgehen. 4 Kapitel hier, also diejenigen, die nur zu Weihnachten in die Kirche gehen, die haben hier, wir sprechen hier, ich habe das mal ausgerechnet, oder eher gesagt ausrechnen lassen, das muss ich sagen. Wir sprechen hier in dem ersten von, wenn wir das in der Woche umrechnen, also ganz kurz, ich muss meinen Zettel mitnehmen. Wenn wir das quasi absolut sehen, wisst ihr, was absolut ist? Sprechen wir von dem Schwerpunkt hier. In 3 Jahren 55 Kapitel. Oder? Das ist gut. Das ist wichtig. Aber wenn wir das in Relation mal sehen, und das ist, was ihr schon erkannt habt, ist 30 Kapitel in einer Woche natürlich der Hit, oder? Denn wir haben Jesus Geburt quasi, mussten die Jünger, wenn sie es jetzt zur gleichen Zeit quasi geschrieben hätten, sagen wir mal so, auf den Zeit gesehen, 4 Kapitel in 30 Jahren heißt, wie viel Kapitel in der Woche? 0,00025 Kapitel in der Woche. Ist das viel? Nee, das packt jeder von uns. Ich bin schreibfaul, sieht man ja. Nee, also das schafft wirklich jeder. Wenn wir jetzt aber sehen, von 30 bis 33 haben wir schon 55 Kapitel geschrieben, dann wären das 0,3 Kapitel pro Woche. Das ist schon ein bisschen mehr, oder? Und jetzt in der letzten Woche, wie viele Kapitel mussten Sie in der Woche schreiben? 30. Ihr müsst euch mal überlegen, das von Geburt bis zum Dienst und dann im Dienst sind schon mal über 100-fache, was sie anschreiben mussten, übers 100-fache. Und von hier nach hier ebenfalls. Das ist schon ordentlich, oder? Und wenn wir jetzt wirklich gucken, wo Gott den Schwerpunkt drauflegt, ist es wirklich, wo ich denn heute hinaus will, auf die letzte Woche von Jesus. Weil irgendwie muss ja da was passiert sein, wo Gott sagt, das ist eigentlich das Allerwichtigste, was ich euch mitteilen will. Natürlich sind alle Wunder und seine Verkündungen ebenfalls wichtig. Aber wenn wir das jetzt mal wirklich in Relation sehen und gucken, was hat Gott, ist es wirklich die letzte Woche. So hat der Heilige Geist die Inspiration in die Verfasser hineingegeben. Quasi in Jesus Eintritt nach Jerusalem, seine Abschiedsreden, sein Abendmahl, die Kreuzigung, die Auferstehung und seine Himmelfahrt. Das mal zusammengefasst in einer Woche. Das ist ein bisschen mehr als eine Woche, mal gesagt, wenn ihr die Geschichte kennt. Aber ich fasse es mal zusammen. Jesus ist das Fundament. Wenn wir im 1. Korinther 3, Vers 11 finden wir was, ein Bibelvers? Das Fundament ist bereits gelegt und es ist nicht ersetzbar. Es ist Jesus Christus. Das ist ein bisschen mit meinen eigenen Worten beschrieben, aber so steht's drin. 1. Korinther 3, Vers 11. Also sehen wir, Jesus ist wirklich unser Fundament. Habt ihr von Anfang an schon richtig erkannt. Sehr gut. In Markus 5, Vers 48 spricht er, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater es im Himmel ist. Krass, oder? Wir sollen vollkommen sein, so wie Gott jetzt, als ich morgen in den Spiegel geguckt habe, habe ich gemerkt, ich bin nicht vollkommen. Und was meine Knorre gesagt haben, auch nicht. Oder? Aber es steht da drin, ihr sollt vollkommen sein. Also können wir schon mal auf was hoffen, oder? Dass da was passiert. Das schaffen wir, aber nicht allein, oder? Wer schafft das? Hände hoch. Komm mutig vor. Nein, ist schon gut. Wir schaffen es nicht. Wie können wir es schaffen? Durch Jesus. Für alle Kinder, die noch zur Schule gehen hier, egal was ihr schreibt, Jesus ist die richtige Antwort. Quatsch, Spaß beiseite. Und zwar können wir das schaffen nur durch Jesus in uns. Quasi Jesus in uns ist derjenige, der es schafft, dass wir vollkommen vor unserem Papa stehen können, vor Gott. Jetzt denkt ihr, ja, die Tür ist ja aufgemacht und ich kann ja hin, wenn ich da alles bekenne, was ich die Woche angestellt habe. Soll ich euch was sagen? Mir persönlich ist es lieber in der absoluten Punkt meines Versagens, wo ich als Vater versage, wo ich als Ehemann versage, wo ich als Freund, als an der Arbeit in der Gemeinde versage, egal wo, wo ich Schuld auf mich lade, wenn ich den Autofahrer vor mir beschimpfe. Das ist der Punkt, wo ich am allerliebsten direkt vor Gottes Thron stehe und auf seinen Schoß kletter. Kann Gott das, mich auf den Schoß nehmen in dem Moment? Macht er das auch? Und warum geht das? Durch Jesus, genau aus Gnade. Weil Jesus lebt in uns. Wen sieht Gott in dem Moment? Ihr müsst vorstellen, Gott ist heilig und gerecht. Das ganze Alte Testament spricht nur von der Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht. Und wie kann Gott als gerecht, ich habe ja Schuld auf mich geladen. In dem Moment, wo ich versage, wo ich Schuld an mir habe, wie kann er mich dann auf den Schoß nehmen? Er sieht Jesus, genau. Er sieht nicht den Matt, der jetzt da versagt hat. Er sieht nämlich Jesus in mir. Versteht ihr das? Jesus in mir. Er sieht Jesus und sagt, komm, mein Sohn, auf meinen Schoß. Und dadurch, dass Jesus in mir ist, ist durch diese Gnade die Schuld weg. Ist es nicht? Also mir sprengt es hier den Schädel. Jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke. Ich kann das echt, ich versuche es jede Woche und jeden Tag aufs Neue irgendwie zu begreifen. Es ist unvorstellbar. Und warum ist das so? Durch die Gnade. Was ist Gnade? Unverdientes Geschenk, unverdiente Gunst. Wir haben das nicht verdient. Es passiert nur aus Liebe. Durch das, was Jesus getan hat, nämlich ans Kreuz gegangen. Vorhin haben wir ein Lied gesungen im Englischen, dass wir alle die Schuld ans Kreuz gegeben haben. Alle Schuld oder nur das, was wir angestellt haben, das, was vor uns liegt. Kommt noch? Alles. Und was? Wie viel ist alles? Alles. Genau, im Hebräer 10, glaube ich, steht es auf jeden Fall, dass die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Schuld, die wir uns in unserem Leben aufladen, schon am Kreuz ist und vergeben wurde. Also muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen, wenn ich morgen versage, dass Gott mich nicht mehr liebt. Muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen darum, habe ich ein Problem mit der Beziehung zu Gott? Natürlich, wenn ich was falsch mache und gravierende Fehler mache und dann mit mir und auch mit meinen Menschen nicht ins Reine komme, habe ich natürlich ein Beziehungsproblem. Aber Gott dreht sich nicht um und sagt nein. Ich hatte schon mal geredet, lasse sein Antlitz leuchten über euch, im schönen Vers. Wer weiß noch, was es bedeutet? Ich habe es, glaube ich, schon mal hier erzählt. Das bedeutete früher, der Oberhaupt der Familie, der Herrscher, dem wurde das neugeborene Baby vor die Füße gelegt. Entweder stand er so da und lächelte oder er ging. Und was bedeutet es, wenn er ging? Also wenn er lächelte, durfte das Kind leben. Und wenn er ging, wurde es umgebracht. Und das bedeutet, dass Gott sein Antlitz leuchtet über uns. Immer und immer wieder, dass er für uns ist und dass er unser Leben will, dass er uns am Leben lassen will. Egal, was wir sind, wer wir sind, was wir getan haben. Denn Jesus hat am Kreuz alles vorbereitet. Alles. Er hat die Tür zu Gott aufgemacht. Er hat die Sünden vergeben, der ganzen Welt, steht da, oder? Die Sünden der ganzen Welt vergeben. Mal ganz extrem, selbst für Adolf Hitler hat er die Sünden vergeben. Der Herr hätte nur den Weg zu Jesus finden müssen. Vielleicht hat er es. Also ich wäre nicht überrascht, wenn ich irgendwann bei Gott stehe und er steht auch da. Also nimmt es mir böse. Es klingt vielleicht krass, aber bei Gott ist alles möglich. Versorgung hat er bereitgestellt. Wir feiern heute Erntedank. Wir sind dankbar für das, was Gott, wie Gott uns versorgt. Ob es im Überfluss ist oder ob es auch mal in einem Monat oder in einer Woche ist, wo es weniger ist. Er hat die Heilung, nicht nur das Heilsein, sondern auch Gesundheit für uns zur Verfügung gestellt. Oder? Meint ihr nicht? Es ist schwer, wenn man selbst krank ist, wenn jetzt hier vor allem Herbst Grippe kommt, Stimme weg, wie bei meiner Frau, bei mir werden mir die Knochen wehtun und. Schwer zu sagen, die Gesundheit ist für mich da. Und viel wichtiger noch, er hat Befreiung der Sklaven. Alle frei, alle Sklaven frei. Was meint er damit? Befreiung? Befreiung von uns selber. Oder? Habt ihr mal überlegt, wer Gott im Weg steht, wenn der Heilige Geist zu euch sagt, bete für die Person? Wer steht Gott im Weg? Wir. Geht mir genauso wie euch. Wir stehen Gott im Weg. Ist nicht schlimm, gell? Also hier, ihr seid geliebt und für Gott ist es okay, wenn ihr Nein sagt. Ihr habt einen freien Willen. Wir müssen nichts tun, nichts, um diese Liebe zu Gott zu sein, seine Beziehung zu sein. Nur glauben. Hört sich jetzt interessant, nur glauben. Und wir müssen einen Schritt tun. Als Jesus in mein Leben kam, hat er sich mir gezeigt. Und hat zu mir die Frage gestellt, who laid down his life for you and died? It's probably me. Das war seine Frage oder seine Aussage mir gegenüber. Ich hätte auch sagen können, ja, schön für dich. Ich habe einen Schritt getan. Ja, das bist du, Jesus. Du hast dein Leben für mich gegeben. Ein Schritt will er nur. Er will nur dieses Ja, das ist auch ein Schritt. Das ist nicht nur ein Schritt im Gehen, sondern in allem, was wir sind. Sagen, ich möchte gerne, dass ich jetzt für die Karin bete. Ich möchte, dass du dafür betest, sagst Gott. Und ich sage, ich fühle mich aber heute so. Und was denkst du dann über mich? Ach, so egal, was über mich denkt. Ich mache das, dass sie jetzt gesegnet wird, gell? Ist gesegnet. Wisst ihr? Darum geht es, einen Schritt zu tun und der Rest ist Gottes Sache. Ist doch egal, was Gott für sie hat, sondern Gott hat was für sie und ich darf ein Werkzeug sein. Papa, also Gott, ich sage immer gern Papa, geht 99 Schritte auf uns zu. Wir müssen nur einen Schritt gehen. Den Rest macht er. Finde ich erleichternd, dass ich nur einmal über meinen Schatten springen muss. Und das ist schon schwer genug. Und er kommt auf mich zu und macht alles andere. Vielleicht denkst du noch, ich muss dieses oder jenes tun, um ein heiliges, wohlgefälliges Leben zu führen, wie man es ja schön sagt in unserem christlichen Jargon, um Jesus irgendwie zu dienen. Wir müssen unsere Gottesdienste super gestalten. Wir müssen immer besser werden im Lobpreis. Die Predigten müssen immer besser werden. Ich muss noch mehr Schulungen besuchen. Ich muss noch mehr Bücher lesen. Ja, das hilft. Und ich glaube auch, dass Gott möchte, dass wir so ein bisschen Engagement zeigen. Aber wie oft stehe ich hier oder woanders da und denke so, boah, was für ein Quatsch ich manchmal zusammenschreibe. Und am Ende, wenn die Predigt rum ist, merke ich zum Beispiel, boah, hast ja ganz anderes erzählt, als da drauf steht. Warum? Weil ich jedes Mal zu Gott sage, ich habe nichts den Menschen mitzuteilen, sondern nur du. Und benutze mich einfach dafür, dein Wort zu verkünden. Das ist auch eine Überwindung, weil es kostet schon manchmal Kraft, irgendwo hinzugehen und zu sagen, oha, ich bin eigentlich schlecht vorbereitet. Für die Perfektionisten unter uns wird es sehr schwer. Gott sei Dank bin ich nicht so ganz. In Matthäus 20, Vers 28 finden wir, also Jesus spricht dort, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um mein Leben zur Vergebung der Menschheit zu schenken. ist interessant. Jesus spricht hier von dienen. Wenn ihr euch vor ein paar Monaten irgendwann erinnert an meine Predigt mit der Schürze, eine Offenbarung, wie Jesus als Diener erscheint. Er dient wirklich uns. Natürlich dienen wir auch Gott mit Lobpreis und mit allem. Aber das ist auch dafür da, dass die Beziehung zu ihm wächst. Jesus dient uns, damit wir in die Beziehung reingehen können, weil wir es nicht können von uns aus. Hört auf ihn und geht. Und nicht irgendwie, ja, ich gebe mein Bestes, um das zu machen. Das ist gut, die Herzenshaltung ist auch wichtig. Aber in erster Linie, bevor ihr euer Bestes geben wollt, hört auf die Stimme Gottes und fragt, Heiliger Geist, was hast du denn für die Leute? Was soll ich denn in meinem Dienst, was soll ich in dieser Gemeinde denn überhaupt tun? Stille zu werden, in die Beziehung zu Gott reinzugehen, dort zu verharren, Luther spricht ja immer gern von harren, da zu bleiben und zu hören, was Gott hat. Und dann euch zu entscheiden, was will ich tun? Will ich dann doch meinen Weg gehen oder will ich das gehen, was Jesus mir vorgeschlagen hat? Wir haben immer die Wahl. Wir müssen nicht immer 100% gehorsam sein. Das ist gut, wenn wir das sind. Aber wir haben einen eigenen Willen, wie ich schon erwähnt habe. Gott will, dass wir uns entscheiden, entweder nach ihm zu gehen oder uns ein eigenes Ding zu machen. Gott hat damit kein Problem. Natürlich tut es ihm weh, stelle ich mir vor, wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Aber wie oft tun wir das im Leben? Wenn wir mal ehrlich sind, oft genug, oder? Interessant ist noch, wisst ihr eigentlich, was das Wort Jesus heißt? Also der Name Jesus, was das bedeutet im Hebräischen? Hebräisch heißt Jeshua. Wisst ihr, was das heißt? Gott ist Rettung. Rettung, Retter. Interessant finde ich es, wenn du die Bibel liest, und egal, wo Jesus hingeht, die Leute riefen, Jeshua, Jeshua! Was haben sie gemacht? Gott ist Rettung! Gott ist Rettung! So sind sie durch das Land gelaufen. Krass, oder? Ohne es zu wissen. Oder vielleicht doch zu wissen. Also jedes Mal, wenn der Name Jesus verkündet wird, wird verkündet, dass Jesus unsere Rettung ist. Ich finde das irre. Wenn wir auf David mal schauen. David war ein komischer Kauz. Der war voller Liebe mit Gott, der war voll im Lobpreis und alles, war einer der größten Könige, auch einer der größten Versager, oder nicht? Ich meine, wer lässt denn schon den Mann von der Frau umbringen, mit der er ein Verhältnis hat? Das ist schon übel. Aber ihr kennt doch die Geschichte von David, als Jüngster. Wer ist der Jüngste in der Familie? Wurdet ihr oft gehänselt? Von euren Geschwistern? Nie. Oder im Umfeld, egal wo du hin bist, als Kleiner, also bei mir ist es schon mal ab und zu mal vorgekommen. Und bei David war das bestimmt nicht anders da. Und wisst ihr, was der Name David bedeutet? Liebling Gottes. Liebling Gottes. Überleg mal, die Geschwister, stell mir vor, die Geschwister hänseln David hin. Na, Liebling Gottes, hast du wieder nichts auf die Reihe gekriegt. Na, Liebling Gottes, musst wieder die Schafe hüten. Ist doch krass. Und wir sind ebenfalls geliebt von Gott. Wir sind die Braut Gottes als Gemeinde. Jeder einzelne von uns ist die Braut Jesus. Er liebt uns über alles. Und das ist, wenn wir durch die Welt laufen, das bewusst zu sein. Es ist egal, was passiert. Wir sind Geliebte Gottes. Und Jesus ist die Rettung. Wenn wir im Galater 3, Vers 2 finden wir, lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften der Gesetze befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Was hat uns errettet? Hier vorne Mose, die Gebote und die Gesetze. Das sind nicht nur die 10 Gebote, das sind die Gesetze. Was, oder das, was uns verkündet wurde. Was wurde uns verkündet? die Botschaft Gottes, und das ist die Rettung durch Jesus Christus. Und was haben wir gemacht? Wir haben durch den Glauben das angenommen. Wir sind gerettet durch den Glauben. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns Trost spendet, der unser Wegweiser ist, der uns versiegelt. Gott hat uns versiegelt. Stellt euch das mal vor, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Kreuzigungsgeschichte, wo Jesus tot war und in dem Grab. Was haben die Römer gemacht? Oder was hat man gemacht? Man hat einen Stein vorgelegt. Was haben die Römer gemacht? Die haben das Grab versiegelt. Und jetzt stelle ich mir die Frage, das Römische Reich war damals das Weltreich. Jeder hatte Angst vor diesen Römern. Und jetzt ein Vergleich. Gottes Siegel und römisches Siegel. Oder weltliches Siegel. Was ist stärker? Gottes Siegel. Nämlich, was hat Gott gemacht? Er hat die Engel geschickt und hat diesen Felsen weggesprengt. Das Siegel hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Das ist Gottes Siegel. Durch den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt sind, sprengt das alles Weltliche. Wir sind gerettet nicht durch das Gesetz, sondern durch die Botschaft. Und die Botschaft, wenn wir in Galater 3, Vers 1 sehen, da geht es ja um die Galater, die viel Unsinn gemacht haben in ihrer Gemeinde. Ach, ihr unverständlichen Galater, in wessen Bann seid ihr nun geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Denn das ist die Botschaft. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und das rufen wir aus. Jedes Mal, Jesus Christus, unser Retter. Rufen wir aus. In dieser geistlichen Welt, die wir nicht wahrnehmen. Wir Deutsche sowieso nicht. Aber geh mal in den asiatischen Raum oder irgendwo anders dahin. Das ist irre. Wir haben jetzt, in zwei Wochen bin ich, helfe ich mit an der Konferenz. Da kommen 500 Asiaten, die den Ruf haben, dass die Nachricht Gottes durch die asiatische Welt, durch die ganzen Weltreligionen, die da sind, das sind viele, das sind fast alle, Moslems, Hinduisten, Buddhisten und. Das Evangelium zurück nach Jerusalem zu bringen. Und wer macht es dort? Das ist der Heavenly Man, wenn ihr den kennt. Zum Beispiel, da ist eine Konferenz, eine große. Ganz viele Asiaten. Ich habe das Vorrecht, da mitzuhelfen. Bin ich sehr dankbar. Keine Angst, ich rede nicht nichts, ich helfe einfach irgendwo im Hintergrund mit. Die Botschaft Gottes einfach da zu verkünden. Denn er ist die Rettung. Müssen wir was tun, um gerettet zu werden? Nein, außer den Glauben. Die Galater haben versucht, alles selbst zu erarbeiten. Wenn ihr das vielleicht ein bisschen im Galaterbrief mitverfolgt. Und wodurch haben die den Heiligen Geist empfangen? Ich habe es vorhin vorgelesen. Soll ich es nochmal? Ihr habt den Geist Gottes bekommen, weil ihr nicht die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt. Ihr habt ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, die Botschaft Jesus Christus, Jesus der Retter, euch verkündet wurde. Und wie wächst das jetzt in uns, das Ganze? Jetzt haben wir das gehört, wir haben ja gesagt, das Fundament ist Jesus, das haben wir jetzt. Und jetzt wollen wir ja, dass die Beziehung wächst. Also, was passiert dadurch? Durch was kommt es? Durch das Predigen vom Glauben. Predigen vom Glauben? Und das Hören der Worte aus dem Wort. Und was ist das? Das ist das Predigen und das Verkünden Jesus des Gekreuzigten. Das stärkt und wächst unseren Glauben. Das ist unser Fundament. Also immer, wenn wir Jesus verkünden, egal wo, Jesus als den Retter, als den Gekreuzigten, da wächst unser Glauben. Und da passiert was auf der geistlichen Welt. Stell mir jedes Mal vor, dass Jesus einfach ins Totenreich marschiert ist. Alle haben versucht, ihn aufzuhalten. Ich meine, hallo, der ist gestorben am Kreuz. Und er läuft da einfach durch. Keiner kann was. Stell mir so vor, der Teufel hat so einen riesen Schreibtisch und sitzt da und ist da irgendwie am Machen. Wen kann ich heute ärgern? Und Jesus kommt rein, packt ihn, zieht ihn über den Tisch, schmeißt ihn auf den Boden und zertritt ihm den Schädel. So steht es auch in der Schrift. Es wird einer kommen, der der Schlange den Schädel zertreten wird. So stelle ich mir das vor. Und dann geht er wieder raus. Sagt, du bist besiegt. Und jedes Mal in unseren Umständen, wenn wir irgendein Problem haben, finanzielle Lage, wenn wir krank sind oder Gott weiß, irgendwas uns stört, und wir jedes Mal die Rettung Jesus Christus verkünden, verkünden wir jedes Mal den Tod. Und das auch im Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, verkünden wir die Rettung und den Sieg Jesus Christus und dadurch gleichzeitig die Niederlage des Teufels. Das ist irre, oder? Natürlich ist der sauer, wenn wir ihn jedes Mal dran erinnern. Edgy Badge. Aber was kann er mit uns machen? Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er kann das Leben uns schon schwer machen, ja. Aber Gottes Siegel hält. Glauben kommt vom Predigen und durch die Predigt und das Hören des Wortes. Das finden wir im Römer 10, Vers 17. Wenn du eine Predigt hörst, die auf Jesus zeigt, wächst automatisch dein Glaube. Nicht aktiv, sondern passiv. Und das Fundament festigt sich, es trocknet. Es wird stabil. Der Glaube ist nicht etwas, was wir leisten und erarbeiten können. Das ist hoffentlich jetzt klar. Er wird dir geschenkt, indem du auf Jesus schaust und auf ihn hörst und sein Wort erkennst und ebenfalls verkündest. Das heißt, dass wir auch im Glauben ihm vertrauen. Ihm auch vertrauen, wenn unsere Umstände und der Sturm in unserem Leben versucht, wieder uns mal irgendwie aus der Bahn zu werfen. Ihm vertrauen, dass er größer und stärker ist. Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften Gottes befolgt? Oder tut ihr es, weil ihr eine Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Galater 3, Vers 5. Für jeden selbst. Wenn ich jetzt da mal reingehe, jetzt werde ich mal wieder ein bisschen theologisch. Denn Gott gibt. Wieso gibt Gott euch seinen Geist? Steht da. Gibt es hier irgendwelche Deutschlehrer? Ich wusste. Das, in welchem Zeitform steht es? Gibt? Präsens. Im Griechischen genauso. Im Präsens. Und es ist aktiv. Also Gott gibt uns aktiv. Hier und jetzt. Und das ist nicht eine Form, die beendet wird. Er hat uns gegeben oder er wird uns geben. Vergangenheit und Zukunftsform. Er gibt uns hier und jetzt. Und da steht nirgendwo was, dass das irgendwo aufhört. Also es hat was angefangen, was niemals endet. Wir haben diesen Geist. Und zwar für immer und immer und immer. Und wie lang ist immer? Für immer. Genau. Für ewig. Das Gleiche ist bei Wunder geschehen lassen. Er wird Wunder geschehen lassen. Wenn wir auf Jesus uns ausrichten, in allen unseren Dingen, passieren ständig und ständig und ständig Wunder. Oder nicht? Amen, oder? Gott schenkt uns seinen Geist für immer und immer und immer, haben wir eben schon gesagt. Denn in jeder Lebenslage, wenn wir da sind, und wir anfangen, richte den Blick nur auf Jesus, schaut auf in sein Antlitz so schön, und die Dinge der Welt werden blass und klein. Kennt ihr das Lied, oder? Nett? In Englischen, turn your eyes up on Jesus. Die Dinge der Welt werden blass und klein, wenn wir uns auf Jesus ausrichten. Ist das nicht schön? Bevor ich jetzt langsam zum Ende komme, muss ich euch noch, ich weiß nicht, wie die Zeit ist, ihr wisst ja, bei mir ist Zeit relativ. Ich habe hier vor, wie lange ist es her, Schatz? 3, 4 Wochen? 4 Wochen? Ungefähr. Ich habe seit langem, ich komme ja so aus der Rockerszene, ich habe ja dann irgendwann meine Harley abgegeben und habe schon in den letzten Jahren immer mal mehr den Wunsch gehabt, wieder Motorrad zu fahren. Habe ich dann auch über die Johanniter in der Motorradstaffel, konnte ich dann immer aber nie meine eigene private Maschine. Jetzt habe ich irgendwann gesagt, Herr, ich möchte ein Motorrad. Viele kennen hier auch den Wunsch von mir. Und dann habe ich überlegt, okay, wir haben halt nur ein Auto. Eigentlich wäre ein zweites Auto sinnvoller, vor allem wenn ich immer nach Frankfurt eier. Aber ein Motorrad, auch wenn es kalt ist, ist einfach viel schöner. Also habe ich angefangen, gedacht, also habe ich gebetet dafür und habe gesagt, okay, weißt du was, ich gehe diesen Weg einfach mal. Ich schaue mir Motorräder an und versuche ein bisschen meinen Traum zu leben. Also das habe ich gemacht. Erstmal guckt BMW oder Harley. BMW ist auch nicht schlecht. Ach nee, eine Harley. Okay, ich angefangen, mir Harleys anzuschauen. Ja, muss halt immer dann die Leute sagen, hier tut mir leid, danke für eure Zeit oder für ihre Zeit, und aber nee, ich nehme sie nicht. Man muss dazu sagen, warum habe ich sie nicht genommen? Weil einfach kein Geld da ist und war und wie auch immer. Ich meine, wir sprechen halt von einem höheren Betrag. Ich habe auch keine neue Maschine mehr angeguckt, sondern gebrauchte ältere. Und eines Tages sind wir Richtung Fulda gefahren, weil da stand eine Harley, aber ich glaube, wir machen einen Tagesausflug, fahren da hoch mit den Kindern und gucken uns die mal an. Habe ich mir die angeguckt, die war abgemeldet, die lief, trockener Motor, schönes Teil. Alles drum und dran, das war eine Harley-Davidson Electra Clyde Ultra Classic. Das ist so das größte Modell, was Harley-Davidson eigentlich hat. Und ich so, wow, die ist es. Und wir fahren heim und Fane so, schade, dass wir das Geld nicht haben. Ich so, ja, schade. Und ich komme zu Hause, ich hatte ein paar Tage vorher unsere Garage aufgeräumt, neu gestrichen, den Boden neu gemacht und so ein bisschen werkstattmäßig eingerichtet. So, und auch in der Hoffnung, dass irgendwann ein Motorrad da ist. Ich komme in diese Garage rein und plötzlich sehe ich vor meinem geistigen Auge genau dieses Motorrad da stehen. Und ich so, krass, das ist ungefähr, stellt euch vor, hier ist die Bibel. Ja, seht ihr sie? Seht ihr sie? Seht ihr sie? So ging's mir. Ich habe sie gesehen und sie war nicht da. Und ich so, fängt langsam an. Es wird langsam Nachwirkung von irgendwelchen Drogenabsessen. Also, oder kann es sein, dass irgendwie 13, 14 Jahre Drogen oder 12 Jahre Drogen irgendwie noch im Körper halten? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dachte ich, okay, irgendwie egal. Nächsten Tag bin ich mit meiner Jüngsten nach Frankfurt gefahren, Gottesdienst. Face zu Hause geblieben mit den anderen Zweien auf der Heimfahrt. Ein kleiner Hunger, komm, wir fahren zu Burger King. Was essen, nur du und der Daddy. Und dann dachte ich, ach, du rufst den Kerl nochmal an, weil ich eine Frage hatte, weil der so einen ganz speziellen Helm hatte, mit dem Kindteil ganz nach hinten. Das gibt's nicht so oft. Und dann wollte ich wissen, was das für ein Helm ist. Hab den angerufen. Dann meinte er, hier, sag mal, wie ist es eigentlich, willst du die Maschine haben oder nicht? Innerlich, ja, will ich. Ich hatte gerade vorher auch gebetet im Auto und ich merkte, dass Jesus zu mir sagt, Matt, entscheide dich. Willst du es oder willst du nicht? Und ich dann so am Telefon, ja, ich nehme sie. Er so, okay, cool. Und ich so, so innerlich total gezittert. Ich so, okay, ich rufe dich nochmal an, ich melde mich nochmal bei dir. Gesagt, getan, aufgelegt. Hatten dann vereinbart, freitags hole ich sie ab. Es war sonntags. Ich so, du bist irre, du hast gerade zugesagt, ein Motorrad zu kaufen, wo du keinen Cent, keinen einzigen dafür gespart hast. Ich Faye angerufen und sie so, sag mal, was tust du? Sie hat sich eigentlich die ganze Zeit immer zurückgehalten in dieser Woche, muss ich sagen. Und ich so, okay, ich habe ihm jetzt zugesagt, also was mache ich? Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, es liegt nicht an mir, sondern du musst das tun. Ich habe das Geld nicht, ich kann das nicht. Und irgendwie habe ich das ja geistig gesehen. Und dann fing ich an, Versicherung nachzuhaken, Deckungskarte und überlegen, wann gehst du freitags dann auf die Zulassungsstelle, holst die Nummernschilder, das Nummernschild für Überführung und. Das habe ich so erlebt die Woche. Hoch und runter, eine Stunde lang. Ja, ich krieg am Freitag ein Motorrad. Nächste Stunde, du bist total krank. Wirklich ein Gefühlschaos ohne Ende. Und mir ging es diese Woche auch richtig bescheiden. Und plötzlich sagte Jesus zu mir, hier, erinnerst du dich an Jericho? Und ich so, ja. Was haben die denn damals gemacht? Ja, die sind mit ihren Instrumenten da irgendwie 6 Tage lang in die Stadt gerannt und am 7. Tag fällt die Mauer runter. Ja, und was glaubst du, was die Leute von Josua über ihn gedacht haben? Der hat's nicht mal. War meine Antwort. Richtig. Es gab einige, die gedacht haben, der spinnt. Und das wird dir auch passieren, wenn du an mich glaubst und mir nachfolgst, dass die Leute dich für verrückt halten. Ich so, interessanter Gedanke. Nimm ich mal mit. Trotzdem, Chaos. Das führte so weit, dass ich freitags morgens gegen 10 Uhr auf der Zulassungsstelle saß und habe diese Nummernschilder geholt, ohne einen Cent zu haben. Ich fuhr nach Hause und sagte, jetzt ist es soweit. Ab heute Nachmittag wirst du in der Zwangsjacke enden. Hotel zum schwachen Geiste in Gießen, Licherstraße 106, erwarte dich schon. Du bist eindeutig verrückt. Das waren meine Gedanken über mich selbst. Innerlich trotzdem eine Stimme, vertraue mir. Okay, tue ich, auch wenn ich es nicht kann. Was war gewesen? Ich war zu Hause, legte die Nummernschilder hin und fey, oha, jetzt geht's ans Eingemachte. Klingelte mein Handy. Ey, alles klar, Freund von mir. Ich so, jopp. Ich so, es ist Zeit, du darfst mich einweisen. Warum? Was ist denn los? Ist auch Christ. Ich ihm die Story erzählt. Ich wusste schon vorher, dass man einen Wunsch hatte, Motorrad zu haben. Aber ich zu ihm gesagt, hier, hör zu, so und so sieht's aus. Ihm das so alles erzählt, wie ich es euch erzählt habe. Er so, oha. Pack mal das Nummernschild ein und komm mal zu mir. Ich bete mal dafür und ich segne dich mal und das Nummernschild. Ich so, okay. Ich bin ins Auto gestiegen, bin zu ihm gefahren. Auf dieser Fahrt habe ich gesagt, weißt du, Jesus, es ist mir egal, was passiert. Ob ich nachher gegen 16 Uhr soll ich das Motorrad abholen, ob ich ihm so gegen 3 Uhr anrufe und sage, es tut mir leid, ich nehme sie doch nicht. Egal, was es ist, aber ich habe das Bild von Jericho gehabt und die Mauern werden einstürzen, was auch immer es bedeutet. Ich vertraue dir. Komm in die Firma bei dem und er gibt mir einen Kaffee. Ist nur am Lachen, macht sich total lustig über dieses Unbefugungskennzeichen, über dieses Kuchenblech. Die Motorradfahrer kennen das, so ein Ding. Und dann sagt er, komm mal mit. Und wir beten mal. Und dann komme ich in sein Büro und dann legt er 2 Umschläge voll mit Geld hin und sagt, das hat mir Gott aufs Herz gegeben, das ist für das Motorrad. Da waren bis auf 200 Euro das komplette Geld für diese Maschine drin. Nächste Sache war, das wird nie zwischen uns stehen. Ich so, okay, interessant. Gott hat Humor. Ich bin, ohne was zu sagen, groß außer Danke und wir haben nur noch gebetet und bin ich heimgefahren. Ich war einfach sprachlos. Und sehe plötzlich vor meinem Geist irgendwie Jesus vom Thron aufspringt, wie so ein kleiner Junge und rumrennt und sich freut und tanzt. Und dann kam so, siehste, ich kümmere mich drum. Wir sind losgefahren, haben das Motorrad geholt. Ich habe es angemeldet, bin glücklich damit, das fährt super. Hier der Stefan, auch der Rauschebart, heißt doch Stefan, oder? Jens, danke, ich um meinen Namen. Jens hat mich schon neulich auf der A5 begutachtet. Bin ich an dem vorbei. Gute, so halb ich da. Ja, und das zeigt mir, dass Gott es einfach gut mit uns meint. Dass Gott uns auch unsere Herzenswünsche erfüllt und ein obendrauf setzt. Nicht nur für Erntedank das, was wir zu unserem Leben brauchen. Gut, ich kann sagen, ich kann das Motorrad auch, ich brauche es zum Leben. Ich existiere und lebe auch ohne Motorrad. Aber es vereinfacht vieles, wenn ich einen Termin habe und irgendwo hin muss und meine Frau ebenso das Auto braucht. Müssen wir nicht rumtelefonieren, wer kann uns mal ein Auto leihen, dass ich ein Auto habe oder sie ein Auto hat. Sondern ich setze mich einfach aufs Motorrad bei Wind und Wetter und fahre dahin. Das sind halt Dinge für den Alltag, die wir brauchen. Und in Lukas 6, Vers 38 steht auch drin, wir werden bekommen, wenn wir geben, und das ist für mich, egal was wir geben, ob es Finanzen sind, ob es Zeit ist, was sehr kostbar ist, uns in Menschen investieren, für Menschen beten und für Gott auch geben, Opfer bringen, uns über unseren Schatten zu springen und anderen Leuten von ihm zu erzählen. Wir geben immer von seiner Liebe weiter. Werden wir bekommen ein gut gefülltes, gerütteltes, gestopftes Maß. Für uns. Und das in allen Dingen. In Lebensmitteln, in Finanzen, in Gesundheit. Weil Gott möchte, dass es uns gut geht. Amen.